Ja, Herr, danke vielmals, dass wir heute Morgen da sind. Dürfen wir da sein und von dir erwarten, nicht von irgendjemandem links, rechts, da vorne, da hinten. Ich möchte dich bitten, dass du redest. Und dass wir loslassen können, was letzte Woche war, was morgen ist, was heute Morgen war. Und dass du redest. Nicht, weil ich da vorne stehe, sondern weil du etwas zu sagen hast. Amen. Ich hätte euch gerade meine Hauptbibelstelle für heute vorlesen. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Beim letzten Lied habe ich so gedacht, gut, das ist eigentlich die Aussage, wo wir bringen wollen, oder wo ich auf dem Herz habe. Ich muss eigentlich gar nicht mehr sagen, wir können gehen. Genau. Aber ich sage gleich noch etwas. Und das Lustige ist, die einen von euch, ich weiss nicht, ist schon mal jemand ins Kino und hat aus Versehen zweimal in der kürzesten Zeit den gleichen Film geschaut. Ist reingesessen und dachte, oh, vor zwei Wochen habe ich mit meinem Kollegen den Film schon mal geschaut. Ich glaube nicht, weil eigentlich machen wir das nicht, finden wir es nicht so spannend. Dann ist heute eure Premiere, die nämlich letzte Woche hier im Kino, hier in der Kirche waren, werden auch denken bei gewissen Sachen, hä? Haben sie das nicht letzte Woche schon gesagt? Hat nicht Rahel das schon gesagt? Und das war auch meine Challenge gewesen in der Vorbereitung, weil ich vor ein paar Monaten, als ich zugesagt habe, dass ich heute die Predigt halte, ziemlich schnell auf dem Herz gehabt, in welche Richtung soll es gehen. Ziemlich schnell auf dem Herz gehabt, der grosse Gott, der Gott auf dem Thron, in dem Thronsaal, so mächtig, so heilig ist, wir können uns ihm nähern. Das haben wir jetzt gerade gemacht im Worship. Ihr seid ihm so näher gekommen. Aber du kannst ihm auch daheim, weiss auch nicht, wenn du noch verschlafen im Bett bist, du kannst ihm so näher kommen. Der Gegensatz, die Gnade, eben in dem Thronsaal rein, dass wir dort rein dürfen. Das hat mich so gepackt und ich habe wie gefunden, ich bleibe bei dem. Und durch die ganze Serie vom Gebet durch, habe ich gedacht, ja, eigentlich sagen sie genau das, was ich dann auch sagen will. Ich bringe nichts Neues. Und ich werde einfach den Fokus ein bisschen anders legen als Rahel. In der Bibel haben wir das übrigens auch. In den ersten paar Büchern, den Mosebüchern, haben wir auch ein Buch, wo das andere eigentlich wiederholt. Das eine bringt Theorie von den Gesetzen und Lehren und nachher, wie es angewendet wird. Aber du liest zweimal ein Buch durch und es steht so viel Gleiches. Oder die Evangelien, die vom Leben von Jesus erzählen. Das ist ja auch, jeder erzählt von Jesus und was er erlebt hat. Gewisse Geschichten sind die gleichen Geschichten, aber der Lukas hat einen anderen Fokus zum Beispiel als der Matthäus. Und heute machen wir es auch so. Letzte Woche ist, wir gehen in den Thronsaal rein mit dem Gebet und heute durch Gnade gehen wir in den Thronsaal rein. Die letzte Woche da waren, haben vielleicht einfach ein bisschen einen Vorteil, weil so Begriffe wie Hohepriester und so ist jetzt für eure Repetition, kennt ihr, aber keine Angst, die anderen kommen auch mit. Wer ist denn das? Der Heilige Gott, den wir hier lesen, der auf dem Thron sitzt und wir dürfen zu ihm reingehen. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Gott, der immer war und immer wird sein. Ein König auf dem Thron, der nicht an die Zeit gebunden ist. Er tut nicht nur die nächsten 20, 30, 40, 50, 70 Jahre regieren und nachher ist entweder sein Leben fertig oder er ist abgesetzt, sondern ewig. Es ist nicht ein König, der auf dem Thron sitzt und an Geografie gebunden ist, einfach sein Gebiet hat, darüber geht es nicht, sondern es ist ein Gott, der über die ganze Welt, was über die Welt ausgeht und über alle Dimensionen herrscht. So wie wir da im ersten Vers lesen, Jesus ist durch den Himmel gegangen. Im jüdischen Verständnis gibt es verschiedene Himmel. Der erste Himmel ist unser blauer Himmel, wo wir sehen oder nicht sehen. Der zweite Himmel ist das All, ist alles, wo die Sterne, wo der Mond, wo die Sonne ist. Und der dritte Himmel ist, wenn wir Gott näher kommen. Und Gott ist eigentlich im letzten Himmel, im siebten. Das ist seine Herrlichkeit, das ist der Thronsaal. Dort ist er. Gott ist Herrscher über all die Himmel, über all die Dimensionen. Das ist der König in diesem Thronsaal. Es ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Natur geschaffen hat. Ich weiß nicht, gestern habt ihr sagen, weil ich nicht in der Schweiz war, bei den Halbtag, aber habt ihr schönes Wetter gehabt? Vielleicht sind ihr in den Bergen gewesen. Alles, was ihr dort gesehen habt, hat er geschaffen. Am See gewesen. Jeder Wassertropfen hat an ihm vorbei müssen. Sind im Wald gewesen. Dass die Blätter sich verfärben, entgehen ihm nicht. Es ist der Gott, der nichts entgleist, der alles an ihm vorbei muss, der heilig ist, der perfekt ist, wo nichts anderes neben ihm bestehen kann, der nicht genauso heilig und perfekt ist. Und er hat dich gut gemacht. Und er hat euch in eurer Unterschiedlichkeit gut gemacht. Er hat extra, wir haben gerade heute Morgen kurz noch mit dem Francisco davon gehabt, seine Art. Er hat den Francisco extra so gemacht, wie er ist. Und anders gemacht, zum Beispiel als mein Bruder, der Sascha. Sie sind nicht gleich. Und sie mühen auch nicht. Aber jeder lebt sein Leben. Und jeder kann zu dem Thron kommen, so wie er ist. Aber wie geht das? Und ich weiss, für die einen, das habe ich jetzt schon gehört, ein paar Mal pro Jahr, aber es ist so wichtig. Und meine Hoffnung ist, dass es zu einer neuen Stärke in eurem Leben führen darf. Und das bewusst machen. Da ist der Heilige Gott. Und gleichzeitig sagt Jesus, ihr dürft ihm sagen, Abba, Vater. Abba heisst Papi. Also nicht nur Herr, Vater, König, sondern wirklich Papi. So persönlich, man darf ihm so näher kommen. Oder in der Bibel steht, dass es bei Gott ist, wie für ein Kind in den Armen von der Mutter, so geborgen, so näher darfst du Gott kommen. Und das alles dürfen wir, jetzt habe ich meine Karten komplett durcheinander gebracht, so, das alles dürfen wir, weil wir den hohen Priester haben. Da rechts sind wir, ein hoher Priester, ich lese euch den Vers und erkläre nachher zwei, drei Sachen dazu. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes, also bis in die Herrlichkeit, in den Thronsaal hinein, durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Der hohe Priester, den ihr das Bild rechts gesehen, das war eigentlich der gewesen, im jüdischen Volk, wo einmal pro Jahr in die Audienz von Gott hat dürfen. Ab dann, wo das Volk Israel in der Wüste war, haben sie irgendwann die Stiftshütte gebaut. Das war wie ein Zelt, wo Gott im Innersten gewohnt hat, im Allerheiligsten. Es hat das Heiligtum gegeben. Dort haben die Priester dient, das war schon speziell. Und haben verschiedene Werke tagtäglich gemacht, die vorgeschrieben waren, die dran waren. Und dann hat es aber in dem Heiligtum das Allerheiligste gegeben, wo Gottes Präsenz war, wo seine Heiligkeit herum war, wo ein Abklatsch eigentlich nur war von dem, was Gottes Reich ist. Aber selbst dort hat man nicht einfach hier können. Du wärst tot umgekehrt. Weil ich also wie vorher gesagt, Heiligkeit verträgt einfach nichts, was nicht genauso heilig ist. Und das ist gut. Weil ich will nicht irgendwann, wenn ich glaube, dass ich in eine Ewigkeit zu Gott komme, in eine Ewigkeit, wo immer noch Schmerz ist, wo immer noch Krankheit ist, wo immer noch Betrug ist, wo immer noch Leiden ist. Ich will in eine Ewigkeit, wo so heilig oder von dieser Heiligkeit Gottes erfüllt ist. Und einmal im Jahr hat der hohe Priester dort, einmal im Jahr und nicht easy, ich gehe da rein, kein Problem. Sondern er musste ein Ritual befolgen, ein Reinheitsritual. Er musste sich waschen, er musste gewisse Sachen machen, gewisse Sachen anziehen, er musste so rein wie möglich sein. Und daran hat er letzte Woche gesagt, man hat dann noch ein Seil angebunden, dass wenn er umgeht und irgendetwas ist, wir ihn rausziehen können. Weil es darf ja niemand anders sein, wenn sie ihm dann helfen wollen, weil irgendetwas passiert ist, dann würden sie umkommen. Es hat ja nur der hohe Priester einmal pro Jahr dort hin dürfen. Und was hat er dort gemacht? Er hat, ich tue das nicht mega genau beschreiben, aber eigentlich hat er mit Blut die Platte von der Bundeslade, wo Gesetzestafeln drin sind, wo der Geist Gottes geruht hat, hat er mit Blut bespritzt. Blut von einem Opfertier, um die Reinheit oder die Vergebung, die Versöhnung für das ganze Volk zu erlangen. Das hat er einmal im Jahr so gemacht. Und wir können, dank dem, dass wir den hohen Priester haben, der für uns unsere Schuld gezahlt hat, der sich selber, der nicht geopfert hat, sondern der sich selber als Opfer angegeben hat, weil er ohne Schuld war, weil er so perfekt war, wie wir es gar nicht können, können wir jederzeit dorthin gehen. Wir können jederzeit in diesen Raum hineingehen. Wir haben nicht nur einmal pro Tag eine Audienz beim König, sondern immer, überall. Ob jetzt hier, heute Morgen oder daheim, vielleicht auf dem WC sogar. Wenn dir etwas zu Sinn kommt und du mit Gott reden willst, du kannst mit Gott reden. Überall und immer. Und jemand, der sagt, hey, und ich will dem Gott nachfolgen, der wird in die Gegenwart Gottes gehen. Der will in die Gegenwart Gottes gehen, sage ich jetzt mal so. Es ist nicht ein Zeichen von Stärke, wenn ich möglichst wenig darauf angewiesen bin, vor Gott vorzusprechen, zu Gott gehen, ihn um Hilfe bitten. Sondern eigentlich ist es eine unglaubliche Reife und Tiefe im Glauben, wenn ich ganz, ganz viel zu Gott renne. Ganz viel mich vor den Thron werfen. Vor den Gnadenthron von Gott. Das ist der zweite Vers. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist der Hohepriester, ist das Opferlamm. Er selber ist am Kreuz gestorben und hat dort das Opfer gezahlt, wo, lustigerweise, er ist außerhalb der Stadt am Kreuz gehangen. Es ist kurz vor einem sehr hohen jüdischen Festtag gewesen. Priester sind im Heiligtum, nicht im Allerheiligsten, aber in dem rundherum gewesen, haben ihren Dienst gebracht und verpasst, dass der Mann, den sie gerade ans Kreuz gebracht haben, aussen an der Stadtmauer, das Opfer zahlt, wo sie so ersehnen. Der Vorhang ist in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Der Vorhang, der das Allerheiligste getrennt hat vom Rest, zerrissen. Und ich glaube, es gibt fast kein stärkeres Symbol für mich im Moment dafür, dass wir zu Gott kommen können, immer überall, weil der Vorhang ist zerrissen. Jesus hat den Weg frei gemacht und durch ihn können wir jederzeit zu dem Gott. Aber gleichzeitig müssen wir auch verstehen, das war nicht ein Opfer gewesen, oder Jesus ist ganz... Gott ist durch Jesus zu uns gekommen, aber nicht in einer überirdischen Gestalt, wo alles von ihm abprallt ist. Er hat nie Hunger gehabt, nie Durst gehabt. Frauen haben ihn sowieso grundsätzlich gar nicht interessiert. Das sage ich jetzt so. Man liest nicht gross über das in der Bibel. Aber hey, Jesus war ein Mann. Er war ein Kind. Er war ein Mann. Um ihn herum haben Geschwister gelebt, Eltern, Nachbarn. Er hat einen Beruf erlernt. Er ist, die ersten Jahre von seinem Leben war er ein Flüchtlingskind. Er hat Mühe mit heissem Wetter und wahrscheinlich nicht allzu viel Wasser einmal können umgehen. Seine Familie war nicht reich. Und wir lesen fast nur von seinen letzten 3 Jahren. Aber Jesus hat ein Leben gelebt, hat ganz viel erlebt. Aber er ist der, der durch Schwierigkeiten durch konnte und im Gegensatz zu uns rein geblieben ist, heilig geblieben ist, schuldlos geblieben ist und darum er können zahlen. Aber er versteht dich und mich. Und er will nicht, dass wir zu Gott kommen und am Schluss können vor Gott stehen und sagen, ich bin eben der gewesen, der das und das gut gemacht hat. Ich habe gut performt, ich habe mein Bestes gegeben, ich bin der Beste gewesen in dem. Um mich herum haben alle sind vom Weg abgekommen, aber ich habe das und das gemacht. Es geht Gott überhaupt nicht um das. Er will gar nicht, dass wir selber müssen, es schaffen, zu ihm kommen. Er weiss, wie es ist, wenn das Leben schwierig ist, wenn wir Herausforderungen haben. Und dazu ist mir ein zweiter Vers noch in den Sinn gekommen. Oder den hatte ich auch ziemlich von Anfang an auf dem Herzen gehabt. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich werde ein bisschen auf den Vers eingehen. Es ist mir so geblieben, dass ich habe es schon auch in einer anderen Übersetzung schon gelesen. Hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist alles, was du brauchst. Egal, wie stark oder schwach du dich fühlst. Egal, ob du dich für etwas gewachsen oder nicht gewachsen fühlst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das, was ich für dich da, dass ich stark sein kann. Und das mit Schwachheit. Ich freue mich über die Schwachheit, weil dort Gott stark sein kann, ist nicht das Evangelium für gut. Wir können alle Versager sein. Alle, die es irgendwie im Leben zu nichts gebracht haben, die können zu Gott kommen, weil die brauchen ihn ja wirklich. Alle anderen betrifft es nicht, sondern ich will euch mal ein bisschen aufzeigen, wer der Paulus eigentlich war und ein paar andere Männer in der Bibel, die unglaublich von unserer Sicht aus, menschlicher Sicht aus gesehen, Unglaubliches da haben. Aber Gott eigentlich voll ihre Schwachheit gebraucht hat. Der Paulus selber, der diesen Brief geschrieben hat und der auch das andere geschrieben hat, den wir vorher gelesen haben, war ein Mann gewesen. Er war gescheit gewesen. Er war ein Gelehrter gewesen. Er hat Gesetze vom Alten Testament, also was die Priester machen und was die Juden sollten machen und was man nicht machen und so, hat er extrem gut gewusst. Und er ist sehr exakt nachgegangen. Und er hat Christen verfolgt, die Ersten. Und hat sie umbringen lassen. Und eines Tages, als er auf dem Weg war nach Damaskus, um wieder Christen zu verhaften, ist Jesus ihm begegnet. Und ab dann hat die Gnade von Jesus alles in seinem Leben verändert, weil er realisiert hat, nicht meine Leistung, nicht, dass ich möglichst ein gutes Leben führe, sondern nur die Gnade von Jesus, dass er für alles gestorben ist und gezahlt hat. Das bringt mich zu Gott. Nicht meine Leistung, nicht ich. Gott selber bringt mich zu Gott. Der Paulus war immer wieder im Gefängnis. Er ist geschlagen worden, hat sich vor Auspeitschungen und weiss nicht was erholen. Er hat, der Vers ist im Zusammenhang geschrieben von, er hat irgendeine körperliche, wahrscheinlich Krankheit, Einschränkung gehabt, wo er Gott bitte hat, nimm es weg von mir. Ich wäre doch leistungsfähiger. Ich könnte noch mehr für dich tun, noch mehr Menschen erreichen. Gott hat es nicht weggenommen, sondern gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Weil dort, wo du schwach bist, Paulus, dort kann ich stark sein. Der Paulus ist im Gefängnis gesessen, vielleicht auch im Arrest, also nicht immer ist er wahrscheinlich im Gefängnis gewesen, sondern auch einfach, er hat nie nichts mehr ohne, er musste dort in seiner Kammer bleiben. Und er ist so einer gewesen, er hat, glaube ich, am liebsten die ganze Zeit allen von Jesus erzählt. Und es sind so viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen. Und er, kann ich mir vorstellen, ist dort hin und denkt, ich kann noch einen Brief schreiben an eine Gemeinde. Der geht vielleicht von einer Gemeinde noch zur nächsten und zur nächsten. That's it. Ich kann selber nicht mehr raus. Ich kann nicht jemandem das Evangelium bringen. Ich kann nicht mehr. Und das war eigentlich seine Stärke gewesen. Er hat das Evangelium können in die Welt rausbringen. Wenn der Paulus gewusst hätte, und das hat er nicht gewusst, wir wissen das, dass seine Briefe ein Teil von der Bibel werden, wo er dort schreibt, wo er eigentlich eingeschränkt in einer Kammer oder im Gefängnis muss sitzen. Und wir sind 2000 Jahre, nachdem er sie geschrieben hat, auf der ganzen Welt immer noch lesen und als Wort Gottes nehmen. Ich weiß nicht, was das mit dem Paulus gemacht hat. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass er sich das hier, wo er die Briefe geschrieben hat, so erahnt hat. Ein anderer Mann, der Abraham. Aus dem Abraham ist das Volk Israel geworden. Gott hat gesagt, von dir und der Sarah wird es Nachkommen geben und das wird mein Volk sein und das wird riesig sein. Ein Problem, der Abraham ist alt, kann man lösen. Sarah ist alt, hat man nicht mehr können lösen. Sie haben kein Kind gehabt und sind alt. Vor allem seine Frau ist alt. Der Abraham hat es versucht, noch selber irgendwann nicht. Also er ist mega treu an dem festgehabt, aber Jahre später hat er seine Magd genommen und mit ihr ein Kind gezeugt, dass sich vielleicht das, was sie das Gefühl haben, was Gott mit ihnen vorhat, doch noch erfüllen könnte. Und aus dem Kind ist auch ein grosses Volk geworden. Aber Gott hat wollen, in der Schwachheit, wo sie nichts dafür können, sie können nichts dafür, dass sie alt sind und kinderlos sind, hat er wollen, ein Wunder tun. Er wollte stark sein oder Kraft von sich zeigen und hat Gott ein Nachkommen geschenkt. Dem seine Enkel, der Jakob und der Isaac, Zwillingsbrüder. Also wenn ich den Anfang von diesen zwei lese, wer jetzt sollte weitergehen und der Anführer in dem Sinn von dem Volk sein, ich würde nicht den Jakob nehmen, ich würde seinen Brüder nehmen. Weil der Jakob war eigentlich eher so ein Muttersöhnli. Er war daheim bei seiner Mami, hat ein bisschen genäht, hat so feine Arbeiten gemacht. Und sein Bruder war der, der gejagt ist, der draussen war, der gekämpft hat, der Power hatte. Gott hat den Jakob genommen. Der Schwächling. Ich tue es etwas überspitzt sagen. Der Mose. Viel später. Der Mose hat ein ganzes Volk müssen aus der Sklaverei führen, durch die Wüste durchführen, das Wort von Gott ihnen weitergeben. Der Mose sagt selber von sich, seine Schwäche ist das Reden. Er musste vorsprechen beim Pharao, beim mächtigsten Mann, weit und breit. Er musste durch sein Reden hat Gott ihn gebraucht, um zum Volk zu reden. Aber seine Schwachheit war eigentlich das Reden. Der König David, der sogar ein Vorfahren von Jesus ist, ist als König gesalbt worden, obwohl sein Vater ihn nicht einmal hat wollen zeigen, wo der Samuel, der Prophet, gekommen ist und gesagt hat, einer von deinen Söhnen wird der neue König. Ich will ihn salben. Ich will ihm da oben ein Öl hin tun und zeigen, dass er der neue König wird. Der Vater hat ihn nicht einmal gezeigt. Weil die anderen Brüder sind älter, stärker gewesen und der David war noch ein Jüngling gewesen und irgendwo auf dem Feld, bei den Schafen. Und Gott hat den David gebraucht, um so viel über sein Nachkommen Jesus, wo wir kurz verheißen. Und David ist so ein grosser König geworden und so ein Vorbild für viele Menschen noch heute. Aber dort hat ihn der Vater gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bei dieser Schwachheit, wo Gott stark sein kann, sind mir so drei Hauptsachen in den Sinn gekommen. Das eine war die Umstände, wo wir jetzt eben auch, zum Beispiel Abraham, der alt war. Die Umstände, die wir nicht gross ändern können, können unsere Schwachheit sein, wo Gott drin aber stark sein will. Die Predigt ist eigentlich so entstanden, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen. Durch Umstände, wo ich nichts dafür kann, oder nur sehr begrenzt und auch nicht viel machen konnte, habe ich aber gewusst, ich habe heute eine Predigt. Ich habe vor einem Monat dazu gesagt, das habe ich vorher schon gesagt. Und ich habe gewusst, die Woche vorher gehen wir in die Türkei auf Istanbul in die Ferien. Da habe ich gedacht, ja gut, dann fange ich einen Monat vor heute an, mit Vorbereiten aktiv. Dann macht das nichts, dann habe ich vor der Ferien die Predigt fertig. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist aber so, dass genau vor einem Monat wir mit unserem Sohn, Len, ins Spital mussten. Und schon vorher es ihm nicht gut gegangen ist und ich mega viel Energie für ihn gebraucht habe. Der Len hat Epilepsie und wir haben das nicht im Griff gehabt. Wir sind nicht nur eine Woche, wie gedacht, sondern zwei Wochen im Spital gewesen mit ihm. Nachher sind wir heimgekommen. Wir hatten noch ein paar Tage gehabt bis zu den Ferien, also bis wir weggehen. Ich hatte keine Chance, die Predigt vorbereitet. Ich war so am Ende kräftemässig. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so energielos und kraftlos war. Und ich habe gewusst, ich habe heute die Predigt. Und als ich die Formen Ich weiss es eben gar nicht. Vor ein paar Monaten zugesagt habe, habe ich in meine Kräfte hineingedacht, das, wo ich stemmen kann. Ich habe gewusst, ich kann die Predigt halten dann. Das ist in meinem Machbarkeitsbereich drin. Ich habe es geplant, ich habe einen Plan gehabt und der Plan ist über den Haufen gekommen. Und das passiert einmal. Aber Gott, da habe ich es immer wieder angelegt und gesagt, hey, du musst schenken, dass heute Morgen irgendetwas zustande kommt, wo du für gut heisst. Und damit möchte ich nichts entschuldigen, sondern einfach zum Aufzeigen, einmal können wir nichts dafür, dass ich ein Kind habe mit einer geistig-körperlichen Beeinträchtigung. Das ist eine mega Herausforderung. Es braucht mega viel von mir. Aber es ist genau dort, wo Gott mich am meisten braucht und durch mich braucht. Wenn du in einer Ehe bist, die zum Beispiel einfach viel Energie braucht, du kannst schon etwas machen, dass es ringer läuft. Du kannst etwas verändern, aber du kannst nicht machen, dass halt ihr, die nicht einfach eine Ehe habt, die größtenteils gut läuft und ihr auch immer einig seid und harmonisch ist, weil das gibt es auch, du kannst das nicht einfach machen. Sondern du musst vielleicht in diesen Umständen, wo du drin bist, anerkennen, hey, das ist eine mega Herausforderung. Und es braucht so viel von mir. Aber du kannst dahin stark sein, in meinen Verletzungen. Vielleicht bist du krank und kannst es nicht ändern. Und Gott hat es auch noch nicht geändert. Das sind deine Umstände. Es gibt noch mehr Beispiele. Dann das andere, meine Schwachheit und Gott kann stark sein, sind wirklich meine Schwächen. Und ich glaube auch, der Paulus will mit dem Vers nicht sagen, gut, ich schreie alle um mich herum immer an. Ich bin halt aufbrausend. Kein Problem, weil Gott ist ja stark in meiner Schwäche. Er kann daraus schon etwas Gutes machen. Oder, hey, ich lüge halt immer. Kein Problem, ich lüge weiter. Weil ich muss ja nichts daran ändern. Gott ist ja dort drin stark. Ist meine Schwäche, ist doch gut. Oder, weiß auch nicht. Nein, ich lasse bei denen zu. Es gibt noch viele Beispiele. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ich glaube nicht, dass Gott dort hinein sagt, hey, easy, kein Problem. Mach einfach weiter, schrei weiter all deine Mitarbeiter an, kein Problem. Sondern er sagt, hey, ich kann dir helfen. Du musst nicht perfekt sein. Du kannst auch in meinen Thronsaal kommen, wenn du die Leute um dich herum anschreist. Aber ich gehe mit dir dort hinein. Ich bin deine Stärke, ich helfe dir. Der Frau, ich weiss, ich bringe einfach eine Geschichte nach der anderen, aber die Frau im Neuen Testament, die Ehebruch begangen hat, hat gesteinigt werden und Jesus eigentlich das verhindert hat, hat nachher ihr nicht gesagt, gut, gang, easy, sie haben dich nicht gesteinigt, kein Problem. Sondern hat gesagt, gang und mach es nicht nochmal. Gang und bist treu in deiner Ehe. Das hat er gesagt, nur gesagt, gang und mach es nicht. Aber du kannst denken, dass er gesagt hat, gang, wenn du lügst, sagt er nachher, gang, aber mach es das nächste Mal doch anders. Aber du darfst jedes Mal wieder zu Gott kommen. Und das Dritte ist, deine eigenen Stärken. Dort, wo du vielleicht selber sagst, hey, ich baue auf meine Finanzen, ich tue mich absichern, ich schaffe so viel, dass ich so viel wie möglich verdiene, dass ich da und da einzahlen und Immobilien habe und dann bin ich für die Pension abgesichert. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Und ich sage auch nicht, dass es falsch ist, viel Geld verdienen, Karriere machen. Ich habe es vorher gesagt, der Franziskus und der Sascha haben nicht den gleichen Weg. Gott will auch gar nicht, dass sie den gleichen Weg gehen. Oder wer auch immer da drin. Die einen sollen Karriere machen. Die einen sollen Geld verdienen, dass sie viel auf der Seite haben. Aber wo ist dein Fundament? Baust du deine ganze Stärke auf Finanzen, auf deine Gesundheit, auf deine Freundschaften, auf deine Familie? Oder gibst du das, was dir gelingt, was du gut machst, was läuft, gibst du es Gott ab und sagst, aber du bist über mir und trotzdem komme ich zu dir. Trotzdem hole ich meine Stärke bei dir ab. Ein gutes Beispiel dafür, dass das eben nicht verhebt mit den Finanzen zum Beispiel. Und trotzdem soll man gute Verwalter sein. Wir sind in der Türkei, wir haben dort mal gewohnt, wir haben Freunde besucht und viele klagen über die Inflation, die sie in den letzten Jahren hatten. Also wenn sie 100'000 angespart haben für die Pension, dann haben sie jetzt noch 10'000. Und das ist nicht viel. Hey, was wir an Hunderter rausgegeben haben, um etwas Kleines zu zahlen, ein Brötchen. Ja, das ist zwar falsch, ein Kaffee. 200 Lira. Das waren 10 Lira vielleicht noch vor ein paar Jahren. Wenn ihr das euch vorstellt, dann ist das Geld plötzlich nicht mehr wert. Und ich will nicht sagen, wir müssen schwarz malen und ich muss zu Gott rennen, weil vielleicht gibt es eine Inflation bei uns, sondern Gott ist das einzige Fundament, das sich nie ändert und verhebt. Jetzt noch kurz der, mache ich den Sack zu. Im Thronsaal von Gott. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Mir geht es nicht um ein Evangelium, das für die Schwachen ist und unsere Schwachheit loben und machen und tun, sondern einfach aufzeigen, hey, wir dürfen, egal was wir gerade gemacht haben, zu dem Gott kommen. Und es ist der einzige Weg, weil es Jesus gezahlt hat. Und wisst ihr, dort steht, vor dem Thron unseres gnädigen Gottes. Das ist NG-Übersetzung. Wortwörtlich steht dort, zum Gnadenthron kommen. Im jüdischen Verständnis, im rabbinisch-jüdischen Verständnis, hat es bei Gott zwei Throne gegeben. Der von der Gerechtigkeit, der von der Barmherzigkeit. Und Gott ist mal auf dem gesessen und mal auf dem gesessen. Mal ist er gerecht gewesen, mal ist er barmherzig gewesen. Barmherzig, er sorgt sich um dich, er vergibt, aber er ist hin und her. Seit wir Jesus haben, ist die Rede beim Paulus, der das Alte Testament gut kennt hat, die rabbinische Lehre kennt hat, vom Gnadenthron. Es gibt nur noch einen. Gott ist gerecht. Gott kann nicht einfach stehen lassen, wo ich ein Zeichen baue, wo ich jemanden verletze. Aber er ist eben dafür gestorben. Er hat seinen Sohn geschickt, und ist gestorben dafür, er ist gezahlt. Und darum kann er gnädig sein. Und dort, wo du dich vielleicht im Alltag oder ich mich im Alltag als Versager fühle oder nicht gewachsen, müssen wir nicht aufgeben, sondern einfach sagen, Herr, und jetzt komm, ich brauche dich. Geht so oft wie möglich zu Gott, anstatt selber rausknübeln. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, wo ihr einfach euch kurz überlegen könnt. Ich sage ein, zwei Sachen dazu, damit das wie weiter darf gehen, als nur mir jetzt gerade heute Morgen. Wo ist deine Herausforderung? Wo merkst du, oh, ich packe es nicht. Ich bin daheim so grantig mit meiner Familie und ich mache damit meine Familie kaputt. Es ist nicht schön. Und du stehst vielleicht an. Oder beim Job. Du kommst nicht weiter. Die Finanzen einfach nicht im Griff. Was auch immer, deine Gesundheit, ob du etwas kannst ändern kannst oder nicht, spielt das gar keine Rolle. Überleg dir, wo stehe ich an? Genau, ich darf jetzt gerne fütteln. Der ein oder andere helfe vielleicht, die Bibelstellen, die da stehen. Wo bist du stark? Und Gott sagt dir, es muss nicht sein, dass Gott in so einem Bereich momentan bei dir arbeitet, aber wo sagt er vielleicht, bau auf mich, komm zu mir. Anstatt so viel Zeit mit etwas zu verbringen, wo dir nie die Sicherheit und die Ruhe wird geben können, die du hast, wenn ich allein deine Stärke bin. Und dann etwas, was euch wirklich praktisch für nächste Woche überlegen könnt. Wenn es doch heisst, hey, und wir können in den Thronsaal hineinkommen, also zu Gott kommen, was ist dein Weg? Wie kommst du am liebsten zu Gott? Die einen haben sich vielleicht das noch nie überlegt. Ist es Anbeten, also ist es Singen. Es gibt, dank dem, dass wir Medien haben, wo wir alle Lieder runterladen und machen und tun, können wir so locker mit Lieder Gott anbeten und mit in die Lieder einstimmen. Oder auswendig. Vielleicht ist es Bibel lesen. Dann versucht er, die Woche vorne, mal einfach eine Woche, hey, und ich gehe täglich Bibel lesen. Und dann lieber, wenn du es sonst nie machst, 5 Minuten anstatt gerade eine halbe Stunde. Es darf gerne mehr werden, aber lieber so, dass du es schaffst. Oder kommst du mega gerne zu Gott, indem du rausgehst, die Natur siehst und anfängst ihn zu loben für das, was er gemacht hat. Oder die, die meine Intros einmal von den FG-Mails lesen, haben vielleicht schon gemerkt, dass ich das Abendmahl liebe. Wir werden heute das Abendmahl feiern, aber du kannst es auch daheim feiern. Allein, mit anderen. Und für die, die das Abendmahl fremd ist, ich werde nachher noch 2, 3 Worte dazu sagen. Wie willst du dich Gott nähern? Komm mit deinem Problem. Komm mit deinem Lob. Abendmahl dürfen wir feiern, weil genau das passiert ist. Weil wir einen hohen Priester haben, der sich geopfert hat, sein Leben gegeben hat, sein Blut vergossen hat, dass wir jetzt unter dem neuen Bund von der Gnade sein dürfen. Wenn Jesus seine Schwachheit, ich muss es anders sagen, Jesus hat an Ostern hergehebt, das, was wir an Ostern feiern. Er ist ausgepeitscht worden, er ist verhöhnt worden, er ist misshandelt worden und am Schluss hat er das Kreuz auf den Hügel tragen, ist dran genagelt worden und hat sein Leben verloren. Für Sachen, wo er total unschuldig war. Sie haben ihm noch gesagt, rette dich selber. Mehrmals ist das passiert. Jesus hätte können sich selber vor dem Schicksal retten. Jesus, das Bild habt ihr vorher gesehen beim Vers, den ich über Jesus gelesen habe. Das war im Garten Gethsemane. Er hat gesagt, Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, als dass ich jetzt gerade verhaftet werde und ans Kreuz muss, dann bitte mach's. Ich habe Angst. Er hat Blut geschwitzt, weil er so Angst hatte. Das ist wissenschaftlich übrigens bewiesen, dass wenn man unglaubliche Angst hat, kann Blut schwitzen. Aber er hat dort gesagt, dein Wille soll geschehen und nicht meine. Er ist schwach geblieben, damit das Stärkste, was jemals in der Weltgeschichte passiert ist, hätte passieren können. Der Moment, wo Jesus gestorben ist, am Kreuz, ist es dunkel geworden. Der Himmel hat sich verfinstert. Es ist einer der traurigsten und dunkelsten Momente in der Weltgeschichte. Dass der Gott, der in diese Welt gekommen ist, als Licht, für sein Volk zu retten und zeigen, wie gerne er sie hat, ist unschuldig auf brutale Art als das Kreuz genagelt worden. Das ist einer der dunkelsten Momente, die es gibt. Und zugleich der hellste. Weil in dem Moment, und das habe ich vorhin gesagt, hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat der Tod keine Macht mehr gehabt über irgendjemanden. Jeder kann seitdem zu Gott kommen. Nicht einmal im Jahr der Priester. Jeder. Er hat sein Leib hergegeben. Er hat das Blut vergossen, um einen Bund zu schliessen, der unter der Gnade ist. Nicht mehr unter der Gerechtigkeit, unter der Gnade. Und das werden wir heute beim Abendmahl feiern. Dass im dunkelsten Moment, auch in unserem Leben, das Licht siegt. Gnade siegt. Wir mit ihm dürfen vorwärts gehen und nicht Dunkelheit siegt. Ihr werdet das Lied hören und sehen, wo zu all dem passt, was ihr heute Morgen gehört habt und wo zum Abendmahl passt. Währenddem darf zuerst die Band hindern, dass sie auch noch ins Abendmahl nehmen. Und nachher dürft ihr dort hinten am Tisch, oben wird es, glaube ich, verteilt, dürft ihr das Abendmahl nehmen. Ihr dürft das Brot nehmen, ich erkläre es nachher gerade noch genauer, ihr dürft das Brot nehmen als Zeichen für den Lieb Jesus, wo ihr sagt, Jesus ist für mich gestorben. Und ihr dürft das Blut trinken, um zu sagen, damit, und er hat sein Blut vergossen, dass ich unter der Gnade lebe. Die das nicht wollen, müssen es nicht nehmen, aber es darf jeder. Und jeder, der Fragen hat, darf auf mich oder die Iris zukommen und die Fragen stellen. Ihr könnt hinten anfangen, so im Grossen und Ganzen. Da links von uns, gesehen, rechts raus, hinten das Abendmahl nehmen und da vorne oder auf dieser Seite wieder in eure Reihe rein. Und nach dem Lied, das ihr da vorne gehört, werden wir nochmal in eine Zeit der Anbetung kommen, wo ihr das alles könnt. Nochmal auf euch wirken lassen, wo ich Gott anbeten könnt, wo ich mit Sachen Gott abmachen könnt, wo ich Sachen durchdenken, durchbeten könnt. Und auch dort, wenn ihr Fragen habt, kommt. Okay. Genau. Die Band geht zuerst und dann dürft ihr das Abendmahl nehmen. Ich bete noch und dann fängt es an. Herr, danke vielmals, dass du der gewesen bist, der den Preis für uns gezahlt hat. Danke, dass du alles gemacht hast und wir nichts mehr leisten müssen. Auch wenn wir gerne wollen und du uns Gaben gegeben hast, die wir einsetzen sollen, dass wir zu dir kommen können, dass du unsere Schuld vergibst, müssen wir nichts mehr machen. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut vergossen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir erleben in unserem Alltag, wie das unsere Stärke ist und nicht unser Leisten, unser Abrackern, unser Hetzen, sondern dass du unsere Stärke bist und alles, was wir brauchen. Lasst euch an seiner Gnade genügen und geht unter seinem Bund von der Gnade. Amen.
Lost and couldn't I